Und als ich da Gott gefragt habe, was soll ich sagen, hat Gott gesagt, ja, sag etwas über deinen Lieblingsbrief oder Buch in der Bibel. Er ist noch schwierig, ich habe ein bisschen viele Lieblingsbücher, was soll ich jetzt da nehmen? Aber ich denke, ich nehme etwas über den Hebräerbrief. Hebräerbrief ist nicht so bekannt wie vielleicht der Römerbrief. Hebräerbrief, ah, muss man ein bisschen kauen, wenn man den liest, denn der Hebräerbrief macht ganz viele Verbindungen ins Alte Testament hinein. Das heißt, wenn man den Hebräerbrief verstehen möchte, ist es gut, wenn man auch das Alte Testament ein bisschen kennt, damit man weiß, worauf bezieht er sich überhaupt. Ich habe da mal eine Liste gemacht mit all den Bibelstellen, die vom Alten Testament her zitiert werden. Es sind 62 Verse, die im Alten Testament im Hebräerbrief zitiert werden und entsprechend dort erklärt sind. Und darum fasziniert mich der Hebräerbrief ebenso, weil da hat man ganz viele Verbindungen. Jetzt kann man das Alte Testament lesen und die Erklärung ist im Neuen Testament. Und das bedeutet, das Alte Testament beginnt zu leben, dass man versteht, wozu eigentlich all die Opferungen und die Priester und die Stiftshütte, ja, der Hebräerbrief, der erklärt uns das alles. So die ersten 10 Kapitel im Hebräer, das ist einfach mal pure Theorie. Wie ist diese Übertragung ATNT? Und dann ab Kapitel 11 wird so richtig seelsorgerlich. Oh, das gefällt mir. Kapitel 11, da wird beschrieben, was ist eigentlich der Glaube? Und jetzt werden ganz viele Menschen aus dem Alten Testament aufgezählt, die so richtige Glaubenshelden sind. Da liest man von diesen großen Leuten und die haben geglaubt und sie haben das empfangen, was sie geglaubt haben. Ja, wenn man dieses 11. Kapitel liest, dann wird es einem halb schlecht. Denn die konnten einfach glauben und beten und dann war es. Und dann sieht man das eigene Leben an und denkt sich, wenn ich nur auch so ein Glaubensheld wäre. Aber Hebräer 11 bezieht sich eben auf die Geschichten im Alten Testament. Also wenn jetzt da in Hebräer 11 zum Beispiel von Abraham die Rede ist, der wird ein bisschen ausführlicher geschildert, da können wir zurückgehen und schauen mal im Alten Testament, ja, wie war denn wirklich das Glaubensleben von Abraham? Hatte der nie gezweifelt? Oder der hat mit 75 eine Verheißung erhalten, dass ein Nachkomme von ihm kommen würde und er hatte bisher kein Kind. Und durch diesen Nachkommen würde die ganze Welt gesegnet. Ja, wie lange musste er warten, bis diese Erfüllung gekommen ist? 25 Jahre. Oder jetzt wird der in Hebräer 11 als Glaubensheld beschrieben und wir haben den Eindruck, ja, der glaubt und betet und es ist. Nein, gerade die Geschichte von Abraham zeigt uns eben, das war schwierig, das brauchte Geduld. Und wenn wir jetzt in die Geschichte da eben zurückgehen bei Abraham, Kapitel 12, da ist auch die Hungersnot gekommen und er flüchtet nach Ägypten. Ja, also wie viel Glaube ist jetzt da? Und dann ist er in Ägypten und sagt, meine Frau ist meine Schwester, weil er Angst hatte um sein Leben. Ja, wie viel Glauben zu Gott ist jetzt da? Und dann kommt Kapitel 15, der Sohn ist immer noch nicht da und er hat all sein Gut dem Eliezer übergeben, seinem Hauptknecht, und gesagt, ja, wenn ich sterbe, kannst du weitermachen. Da war nicht Glaube. Und dann kommt Kapitel 16, dann hat er mit der Hagar geschlafen. Das war die Amme seiner Frau. Das war in der Kultur zwar so, von dem her okay, aber das zeugte auch nicht von Glauben. Ja, jetzt ist der Ismael zwar auf die Welt gekommen, aber Gott sagt, nee, nee, Bürschchen, so nicht. Durch Sarah. Jetzt ist der 86er, muss nochmals warten. So, dann Kapitel 17, hat Gott einen Bund mit Abraham gemacht, aber Abraham hat in seinem Herzen gelacht. Das geht doch sowieso nicht. Und dann Kapitel 18, kommt Gott zu ihm, sagt, in einem Jahr ist es dann soweit, die Sarah, seine Frau, hört das und lacht auch. Dann kommt Kapitel 20, er geht zu Abimelech, sagt, erneut ist im Fall meine Schwester statt meine Frau. Und plötzlich merkt man, hey, da ist aber nicht so viel da von Glauben. Warum wird der Abraham als Glaubensheld bezeichnet, obwohl im Alten Testament da nicht so viel von Glaube da ist, zeitweise zumindest. Und dann der Mose. Hey, was hatte doch der Mose für Kämpfe mit diesem Volk und Anfechtungen, und er wollte nicht mehr. Und deswegen konnte er auch nicht ins verheißene Land, weil er eben zeitweise nicht geglaubt hat. Und trotzdem ist er ein Glaubensheld. Und dann wird David aufgezählt, dann nicht mehr weiter ausgeführt. Aber wenn wir bei den Psalmen von David schauen, wie der gerungen hat mit Gott. Gott, wo bist du? Und du hast mich vergessen und es ist alles und so weiter. Dann merken wir, wozu Hebräer 11 da ist. Nicht um uns zu sagen, musst einfach glauben und beten und dann ist es. Sondern Hebräer 11 zeigt uns, das sind Beispiele, wie es eben gerade schwierig war. Also jetzt haben wir da so verschiedene Leute, die jetzt da in Hebräer 11 erwähnt werden. Das sind Leute aus dem Alten Testament, die haben geglaubt und es ist effektiv gekommen, aber das heißt nicht, dass es einfach zack, zack war. Und dann in Hebräer 11, Vers 35 heißt es dann, andere aber. Und jetzt wird aufgezählt, dass die dann gemartert wurden, zersägt wurden. Dass die eben gerade, obwohl sie richtig geglaubt hatten, es nicht erlangt hatten, was sie geglaubt hatten. Trotzdem sind es Glaubenshelden. Warum? Weil sie ganz bei Gott waren und dran festhielten. Auch wenn sie das, was sie erhofft hatten, auf dieser Erde noch nicht gesehen hatten. Und genau dieses Thema von Kapitel 11 wird jetzt im Kapitel 12 aufgenommen. Und ich möchte mit euch einige Verse hier aus Kapitel 12, Hebräer 12 ansehen. Da heißt es nämlich in Kapitel 12, Vers 1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Aha, also jetzt sagen wir sind da. Und jetzt haben wir da eine Wolke von Zeugen. Also ich mache jetzt da verschiedene kleine Wolken, aber es ist eigentlich nur eine Wolke von Zeugen. So. Das ist die Wolke der Zeugen. Und was machen jetzt diese Zeugen? Kürzlich hatte ich einen Student gehört und gesagt hat, Kapitel 11 ist ein bisschen schwierig, diese Zeugen, die schauen doch, ob ich alles richtig mache. Und wenn ich es falsch mache, dann lachen die und sagen mir, streng dich ein bisschen mehr an. Aber wenn wir dann die nächsten zwei Verse noch lesen, sehen wir, nein, die Wolke der Zeugen, das sind Menschen, die uns unterstützen. Die uns sagen, schau doch mal, wie war es in meinem Leben. Schau doch da mal im Alten Testament. Ich habe gerungen und gemacht und getan und Geduld gebraucht. Und das soll dir Ermutigung sein. Das heißt, der Text, der sagt uns, schau da auf diese Leute im Alten Testament. Denn diese sind mir jetzt Vorbild. Diese zeigen mir, aha, die hatten es auch nicht einfach gehabt. Aber sie werden als Glaubenshelden bezeichnet, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Oder man kann sich das vorstellen, das Amphitheater, jetzt ist das Wagenrennen und jetzt auf den Rängen sitzen die Leute. Und was machen die Leute? Du hast es gesagt mit dem Fußball. Zehntausende Leute da in den Rängen und man sagt ja, die Zuschauer, die Fans, das ist so der 12. Mann auf dem Platz. Das heißt, vor allem wenn die WM im eigenen Land stattfindet, oder? Oh, dann kann man so richtig dazu jubeln. Und das ist die Aussage hier in Hebräer 12. Wir haben eine Wolke von Zeugen und die ermutigen uns, so wie die Kinder dabei sind und sie nehmen uns so quasi mit im Lobpreis, so da auch. Dass diese Beispiele aus dem Alten Testament uns zeigen, schau doch, wie es bei mir war, wenn es bei dir nicht einfach zack, zack läuft, ist das ganz normal. Einfach Schritt für Schritt weiter. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und dann geht es weiter. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umsteckt. Aha, weil wir wissen, das ist ja alles da. Und ich bin völlig normal in meinem Glauben, auch wenn es nicht gerade zack, zack alles läuft. Deswegen dürfen wir ablegen. Also der ganze Stress ablegen. Gott, ich komme nicht raus. Ich verstehe dich nicht.
Und wieso muss ich so warten? Und warum passiert das gerade mir? Warum wirkst du nicht mehr durch mich? Und all diese Dinge sollen wir ablegen. Es ist ganz normal. Oder sonst haben wir so ein Gottesbild, es müsste alles. Naja, er weiß schon, aber nicht sofort manchmal. Und jetzt das Ablegen und auch die Sünde ablegen, sagt der Brief, weil manchmal gerade, wenn wir innerlich gereizt sind, ist dann die Schwelle zur Sünde auch ein bisschen kürzer. Und dann tritt man eben auch in die Sünde. Und der Hebräerbrief sagt uns, schau, das brauchst du nicht. Sondern du darfst dich orientieren an den Menschen, die vor dir gewesen sind. Bei ihnen war es auch so, dein Glaube ist völlig in Ordnung. Da geht es weiter. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist ja noch interessant. Kampf? Ist der Glaube ein Kampf? Ja, offenbar. Oder wir wünschen uns, dass der Glaube einfach Glaube gleich Sieg und alles geht. Ja, ja, das kommt ja alles. Aber im Moment auf dieser Erde ist es nicht immer so. Sondern wie ist es da? Oder jetzt habe ich da Spannung mit meinem Nachbarn. Das ist doch dann die Realität. Und dann drückt da irgendetwas auf mich ein, irgendwie so. Und dann ist es manchmal schwierig. Das ist die Realität. Und jetzt sollen wir da das ablegen, auch die Sünde ablegen und jetzt laufen mit Geduld in den Kampf. Der ist uns bestimmt. Oder wir haben manchmal eine Vorstellung, das Glaubensleben, wenn ich wirklich glaube und wirklich hingegeben bin, dann läuft es einfach. Aber das ist nicht so. Es ist ein Kampf. Und jetzt sagt er da mit Geduld. Aha, Geduld ist offenbar so ein großes Thema bei den Gläubigen, weil man möchte und es ist noch nicht. Ja, wo brauchen wir Geduld, wenn es eben gerade nicht einfach kommt? Und das ist das Normale, dass wir Geduld brauchen. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber, gehe mit Geduld jetzt da vorwärts, mit Geduld. Vers 2, indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also, was machen wir da in unserem Schlamassel drinnen? Also, wir glauben da, wir schauen, wie das die anderen gemacht haben und jetzt kommt doch eins dazu, jetzt nehme ich den Dicken. Aufsehen zu Jesus. So, jetzt müssen wir da noch Jesus hinmalen. Da ist Jesus. Aufsehen zu Jesus. Das klingt nicht danach, dass einfach läuft, sondern wir brauchen immer wieder diese Ausrichtung. Herr, bei mir da schwabbelt's. Und jetzt sehe ich auf zu Christus. Und was sehe ich dann dort, wenn ich jetzt da aufsehe? Einer, was haben wir gelesen, der jetzt da selber missverstanden wurde, der als Irrlehrer abgestempelt wurde. Jesus, der hält ja die Gebote des Mose nicht. Der verfolgt wurde, der misshandelt wurde, der gemartert wurde, der gekreuzigt wurde. Aha, ja, also heißt denn das, dass das auch dazu gehört? Aufsehen auf Jesus. Und jetzt sind nicht nur die Glaubenshelden uns Vorbilder, sondern auch Christus. In meiner Glaubenssituation sehe ich auf ihn. Was hat dann er erlitten? Wie ist es denn bei ihm ergangen? Die Schande gering achtete. Warum? Weil er vor sich eine Freude sah. Wir auf dieser Erde sind da noch in diesem Schlamassel drin, ja. Aber wir haben eine Zukunft, die ist ganz anders. Wir werden im Himmel landen. Wir werden einen Auferstehungsleib haben. Ich komme da noch dazu. Und weil wir wissen, was kommt, kann ich ihm hier ruhig sein. Wir hatten da von Röbia das tolle Zeugnis da gehört. Wie er gesagt hat, da bist du. Im Todeskampf drinnen wusstest du, wohin du kommst. Und die Ärzte waren erstaunt. Oder das macht den Unterschied aus. Jesus konnte durchhalten, weil er das sah, was kommt. Das hat ihm die Kraft gegeben. Und so ist auch bei uns. Wir sehen auf zu Christus und nehmen ihn als Vorbild. Er hat durchgehalten, wir halten auch durch. Und dann heißt es im Vers 3, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von der Sünde erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, dann schau auf zu Christus. Er wurde ungerecht behandelt. Der Widerspruch bei ihm war viel größer als das, was wir vielleicht gerade denken. Gott handelt ungerecht mir gegenüber und die Menschen agieren ungerecht mir gegenüber. Nein, schau auf Christus. Er hat den Widerspruch erduldet. Und warum sagt uns das der Hebräerbriefschreiber? Damit wir nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen. Das ist offenbar etwas, was es geben kann im Glaubensleben. Dass ich gerade nicht mehr mag. Dass ich den Mut sinken lasse. Dass ich am liebsten sagen würde, ach, höre doch auf. Tschüss zusammen. Paulus sagt, ich würde am liebsten abscheiden. Also sprich, sterben und bei Gott sein wäre viel besser. Aber wegen des Dienstes bleibe ich noch. Ja, gut. Das kann es manchmal geben. Und wenn ich als Jugendleiter dann das Lager, Sommerlager vorbereitet habe, so eine Woche vorher, hatte ich dann gesagt, komm, hör mal doch auf. Und dann war das Lager vorübergehend. Ich sagte, wow, wir bleiben dran. Oder manchmal möchte man das Handtuch werfen. Und das ist genau die Situation, die da steht. Damit wir eben nicht dann wirklich das Handtuch werfen, sollen wir schauen, was sagen da die Zeugen im Alten Testament, und aufsehen auf Christus. Das ist der Unterschied, der geschieht. Wow, so gut, so gut. Es geht dann weiter in Vers 5. Ihr habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Und jetzt kommt ein Zitat aus Sprüche 3. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm überführt wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Jetzt macht er da einen Vergleich und nimmt mal unsere Eltern. Ja, was haben dann die Eltern mit uns gemacht? Und dann haben die Eltern manchmal Dinge gemacht, die wollte ich nicht, ich hätte es anders gewollt. Jetzt kann jeder so seine Geschichte einbauen. Und trotzdem haben es die Eltern durchgezogen. Warum? Weil sie dich nicht mögen? Nein, umgekehrt. Gerade weil sie dich lieben, haben sie dich erzogen, so gut sie es erkannten, was dran ist. Und es war gut und im Nachhinein sind wir dankbar. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, schaut mal, das ist unser Gott, jetzt einfach noch in Vollkommenheit, was die irdischen Väter ja nicht sind. Gott, der macht es vollkommen. Und jetzt steht da etwas ganz Tolles. Jetzt heißt es da in Vers 7, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Kommt schon wieder die Geduld. Offenbar braucht es das. Jetzt das Schöne, wenn ich in einer Phase bin, wo ich Geduld gerade brauche und es gerade nicht einfach so läuft, wie ich will, dann ist der Herr am Erziehen. Und im Vers 6 haben wir gelesen, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Also gerade dann, wenn er am Erziehen ist, ist er gerade dich am Lieben. Also er liebt dich ja sowieso immer, aber dann speziell. Also du kannst doch quasi sagen, wenn die Situation schwierig ist und du Geduld brauchst, gerade dann liebt er dich umso mehr. Weil er dich liebt. Weil er dich nicht so stehen lässt, wie du bist. Und jetzt entwickelt er das. Und dann geht es weiter in Vers 10. Jene, also unsere Väter, haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber, also Gott, dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. So gut. So wie Gott dein Leben führt, dient es uns zum Besten. Ja, kann denn das sein? So, und jetzt wird es so richtig seelsorgerlich. Ausgerechnet der Hebräerbrief, der so schwierig ist. Voll seelsorgerlich. Es dient zum Besten. Er nimmt das auf, was auch schon Römer 8 28 gesagt hat, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Wow, wenn wir das tief im Herzen verankert haben, kann es ja gar nicht mehr so arg schütteln, weil wir wissen, Gott weiß es. Er trägt durch. Er weiß doch, was er tut. Er ist uns am Erziehen. Ja, und jetzt geht es dann noch weiter. Er tut es unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Was ist denn das Ziel von Gott? Er formt uns um, dass wir von unserem Charakter her ihm immer ähnlicher werden. An seiner Heiligkeit Anteil erhalten. Römer 8, 29 sagt das auch, dass wir umgestaltet werden in sein Bild, immer mehr so wie er ist. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Immer mehr so sein wie er. Und dann denken wir vielleicht, ja, umgestaltet werden heißt mehr Power, mehr Vollmacht, mehr Herrlichkeit. Ja, das ist das eine. Aber umgestaltet werden in das Bild Jesu heißt auch im Leiden umgestaltet sein. In der Geduld, im Ausharren, im Blick auf das Zukünftige. Das gehört auch dazu. Das ist er am Machen. Und dann Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Kennst du das auch? Dass du mal eine Situation erlebt hast, die war schwierig. Es war katastrophal. Du fühltest dich auf Glatteis. Gott war irgendwie verschwunden. Und du fühltest, dass Gott dich verlassen hat und finanzielle Drücken, weiß ich nicht was. Und wenn du zurücksiehst, würdest du sagen, ich wünsche mir die Situation nicht mehr zurück. Es war wirklich schwierig. Aber ich wünsche mir auch nicht, dass es nicht gewesen wäre. Weißt du was? Dort, wo es schwierig ist, wirst du am intensivsten von Gott verändert. Und im Nachhinein schaust du zurück und sagst, danke Gott. Es war katastrophal. Aber das ist gerade die Phase, wo du Geduld lernst, wo der Herr erzieht, weil er dich liebt. Gerade die schwierige Phase ist die Phase, an der Gott an dir arbeitet. Wow, so gut, so gut. Also, Gott macht es gut. Vers 12, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen. Da haben wir wieder so etwas, oder? Müde Hände, wankende Knie. Kann es das geben im Glaubensleben? Ja, das ist normal. Nicht dort bleiben, ja. Aber das kann es geben. Oder wie vorhin, matt werden und Hände Mut sinken lassen. Da jetzt auch wieder. Ja, manchmal sind die Knie so. Und jetzt sagt der Herr, darum stärkt die Hände. Oder ich habe es da so gesagt, Schritt um Schritt weiter. Einfach weiter. Ich weiß noch, als ich da im Wallis war, ging so eine Gletschermoräne hoch und Gletschermoränen, die sind ja auf beide Seiten 40 Grad abschüssig und ich bin nicht, schwindelfrei. So, was mache ich jetzt? Ganz langsam, ein Fuß vor dem anderen mit dem Stock, nicht rumsehen, so, ich habe das geschafft. Einfach Schritt um Schritt vorwärts. Das ist die Message, die er da hat. Also nicht einfach pum, pum und dann ist alles zack, zack. Nein, Schritt um Schritt vorwärts. Vers 22, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Das ist jetzt spannend, was er jetzt da aufzählt. Berg Zion, das ist da, wo Jesus gestorben ist. Da hatten wir Vergebung unserer Sünde empfangen. Also jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, ja, das ist so eure Situation, aber jetzt zeige ich euch mal, was ihr alles habt. So, wir sind gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalems. Also ich mache da mal so einige Häuser. So, wir kommen oder sind durch die Bekehrung, durch die Hinwendung zu Jesus, sind wir zu diesem himmlischen Jerusalem gekommen. Das heißt, wir sind jetzt Himmelsbürger. Und jetzt sehen wir das noch nicht. Ja, das macht es schwierig, aber es ist trotzdem so. Und in Offenbarung 21, Vers 2 heißt es, dass das neue Jerusalem die geschmückte Braut ist und das ist die Gemeinde. Wow, da sind wir hinzugekommen. Genial. Und ihr seid gekommen zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung. Also, wir haben da im Himmel da die Engel und die machen schon mal Party, weil die freuen sich über jede einzelne Person, die sich Christus zuwenden. Wir sehen das nicht, aber es ist so. So, also, da wird ein Fest gemacht und wir gehören dazu. Und ihr seid gekommen, Vers 23, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Ah, da ist im Himmel etwas aufgeschrieben. Was ist denn da aufgeschrieben? Dein Name steht da, wenn du an Jesus glaubst. Das ist dein Eintrittsticket. Oder? Du kannst dann, wirst dann gescannt und, ah ja, klar, so, gut. Und jetzt sind wir dort aufgeschrieben. Wir haben Zugang zu Gott und Zugang in den Himmel. Ja, oh, was gibt es denn sonst noch Größeres? Und ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter über alle. Halleluja, darüber, da steht Gott. Und wenn doch Gott zu oberst ist, dann hat er doch wohl alles im Griff, oder nicht? Auch deine Situation. Er hat es im Griff. Und jetzt kommen wir in das hinein, wo er zu oberst ist. Gott der Richter und zu den Geistern der vollkommenen Gerechten. Ja, so gut. Wir sind vor Gott gerecht und zwar vollkommen gerecht. Wir werden einen Auferstehungsleib erhalten. Dann ist all das Sündige, das Fleischliche, das Ohr, ist alles nicht mehr da. Dahin sind wir gekommen. Das ist unsere Position, die wir jetzt haben. Und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Wir sind zu Jesus gekommen. Und er verbindet den Vater mit uns. Halleluja. Zu dem sind wir gekommen, darum haben wir Hoffnung. Und ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung. Ich versuche da mal einen Blutstropfen zu malen. So. Das Blut von Jesus, das uns angesprengt wurde, bedeutet, dass Gott nicht mehr die Schuld an uns sieht, sondern das Blut seines Sohnes, der sein Leben für uns gegeben hat. Und deswegen geht der Zorn an uns vorbei. Dazu sind wir gekommen. So, und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, schau, du bist da unten, ja. Aber dazu bist du gekommen. Und jetzt haben wir die Schwierigkeit, dass das da oben für uns nicht sichtbar ist im Moment. Und darum haben wir manchmal das Gefühl, Gott macht nicht. Doch, er hat gemacht, wir sehen es einfach noch nicht. Und jetzt festhalten an Christus, denn er ist offenbart in der Bibel. Und weil er da ist, gehört all das andere auch dazu. Und das ist es, was uns durchträgt im Alltag. Es heißt dann da im Vers 28, darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein. Ja, dieses Reich da oben ist unerschütterlich. Im Gegensatz zur Welt, wo wir drinnen sind, da schwabbelt alles. Und jetzt sagt er, das Reich ist ein Reich, das unerschütterlich ist, deswegen sollen wir dankbar sein. Aha, wir sollen dankbar sein. Es ist genial. Oder manchmal haben wir das Gefühl, es geht nicht und dann bin ich gestresst und dann bin ich kritisch zu mir selber und dann überträgt sich das auf andere, dann schieße ich nur noch und alle sind daneben. Und Gott sagt, nein, das ist nicht das Christsein. Das Christsein heißt dankbar sein. Ja, ist nicht alles perfekt, aber dankbar sein. Und was hilft das? Oder wenn ich nur noch den Fehler sehe, dann reduziere ich mich immer mehr und bekomme so einen Tunnelblick. Da komme ich nicht mehr weg. Oder ich sehne mich danach, was wäre doch wenn, und es geht immer nicht. Und ich bin immer mehr frustriert, dass es nicht so ist. Dann habe ich nur noch das Loch vor mir. Und jetzt sagt die Schrift, sei dankbar. Ja, jetzt öffnet sich das wieder. Und ich merke, weil Gott der heilige Gott ist, da kann ich immer dankbar dafür sein. dass ich einen Stand in Christus habe, da kann ich immer dafür dankbar sein. Dass Gott uns Hilfsmittel gibt, um zu überleben, kann ich immer dankbar sein. Und manchmal erlebe ich ja auch da unten, dass wir positive Dinge erleben. Also, dankbar sein und dann geht es noch weiter, Vers 28. Und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. So dienen. Also, jetzt dienen wir. Jetzt sagen wir, Herr, mit dem, was ich habe, es ist unvollkommen. Und ich zweifle und es passt nicht und so weiter. Aber mit dem, was ich habe, Herr, ich diene dir. Einfach Schritt für Schritt weiter. Das ist die Message. Hey, komm, wir gehen in die Gegenwart Gottes. Und wir lassen uns berühren von diesem Gott. Ein Gott, der sagt, alles in Ordnung. Ein Gott, dem wir sagen können, jetzt legen wir das alles ab. Meine Unzufriedenheit und mein Stress, weil Gott nicht wirkt und das Unverständnis, ja, ich bin nicht Gott, ich verstehe ihn nicht immer. Und dann lassen wir uns füllen mit dieser Message, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Komm, lass uns beten. Lass uns hören auf die Stimme Gottes. Was sagt dir Gott? Danke, Vater. Danke, Vater, für solche Texte, die du uns gibst. Danke für all diese Zeugen, die da sind um uns herum, von früher, sogar auch von der Gegenwart, die uns Mut machen und sagen, das ist normal. Danke, nimmst du uns neu an der Hand, dass wir Schritt um Schritt gehen können. Und wenn du sagst, wir sollen ablegen, was jetzt uns beschwert, Herr, ich lege ab. Dort, wo ich dich nicht verstanden habe. Dort, wo ich enttäuscht von dir bin. Dort, wo Angst ist für die Zukunft. Dort, wo ich mich von dir ungerecht behandelt fühle. Dort, wo ich etwas loslassen sollte. Jesus, ich lege das ab. Jesus, ich merke, ich brauche deine Geduld. Deine Geduld, die trägt, die hält. Die stärker ist als meine Geduld. Jesus, ich bitte dich, dass du in der nächsten Situation, wo ich am Zappeln bin, dass du an meine Herzenstür so fest polterst, dass ich es höre. Und dass ich merke, jetzt darf ich aufsehen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, zu Jesus Christus. Hilf mir, Jesus, dass ich dich sehe, dass ich dich packen, dass ich bei dir bleiben kann. Und dass ich aus dem heraus diene, Schritt um Schritt. Komm, Geist Gottes. Berühre dort dieses Menschenleben, wo jemand im Glauben abhängen wollte. Wo der Glaube an dich innerlich zuschnürt. Komm, Geist Gottes. Denn deine Botschaft ist gut. Du legst keine Last auf, die wir nicht tragen können, sondern deine Last ist leicht, sagst du. Matthäus 11, 30. Seine Last ist leicht. Tropfe du neu hinein in das Innerste unserer Seele. Wir brauchen neu dein Wasser, den Sauerstoff, diese Ausrichtung, diese Hoffnung, dieses tiefe Vertrauen, dass wir auf dich sehen können und du weißt es. Schenk neu das tiefe Vertrauen, dass so wie du erziehst, es uns zum Besten dient. Und darum, Jesus, lege ich los, wo ich das nicht gesehen habe. Und habe jetzt keine Angst, dass Gott zornig ist über dich und sagt, also los, streng dich mehr an. Sondern der Herr schmunzelt vom Himmel herab, weil er weiß, dass es uns zuweilen so geht. Aber er freut sich, dass wir umkehren. Das ist Botschaft, das ist Wohlgeruch für ihn. Halleluja. Merci Gott.